Liebe Gemeinde, vor etlichen Jahren haben mein Mann und ich eine Wanderung in den Alpen unternommen. Wir sind damals sehr früh aufgebrochen, weil es sollte ein sehr heißer Tag werden. Und wir wollten dieser Mittagshitze entfliehen bei dieser anstrengenden Wanderung. Auf dem Weg hoch zu uns haben wir nicht viel geredet, wir brauchten die Luft anderweitig. Und zwischen den hitzigen Felsen rann uns der Schweiß runter. Aber mit jedem Höhenmeter fiel ein bisschen mehr Stress und Hektik ab. Und die Gedanken über Gott und die Welt nahmen ihren freien Lauf. Nach einigen Stunden kam dann endlich die letzte Biegung, die um einen Felsblock herumführte und legte die Sicht auf ein steiniges Plateau frei. Was für ein erhebender Moment nach diesen Strapazen und was für ein Ausblick. Viele Menschen in der Bibel hatten Gottesbegegnungen auf Bergen. Warum fühlt man sich auf Bergen Gott näher? Warum hört oder spürt man ihn da besser? Das riesige Gipfelkreuz thronte direkt vor mir und darauf stand: Im Kreuz ist Heil. Und irgendwie berührte es mich, diese Wahrheit dort oben auf diesem besonderen Berg zu lesen. Ja, im Kreuz ist Heil und das Kreuz steht über der ganzen Welt. Oh, was für eine Botschaft! Plötzlich wurden meine Gedanken von einer Frau in rosa Kostüm und Stöckelschuhen unterbrochen. Kurz war ich irritiert, dann erinnerte ich mich aber, dass ja auch eine Seilbahn da hochführte. Die Frau beschwerte sich über den unebenen Boden und dass das Gipfelkreuz so weit weg von der Seilbahnstation sei und dass es auch etwas zugig hier oben sei. Und ihre männliche Begleitung rollte etwas genervt mit den Augen. Das rosa Kostüm kam auf mich zu und fragte, ob ich wohl ein Foto von ihnen beiden vor diesem Gipfelkreuz machen könnte. Ich konnte. Danach wackelten die beiden schnurstracks wieder zurück in das Café bei der Bergstation. Meine Gedanken wanderten wieder zum Kreuz. Im Kreuz ist Heil. Diese Botschaft war den beiden entgangen. Und ich fragte mich, hätte ich mir überhaupt diese Mühe gemacht, das Kreuz intensiv anzuschauen, wenn ich mit der Seilbahn hochgefahren wäre? Hätte ich überhaupt die Inschrift gelesen und es auf mich wirken lassen? Vielleicht hätten mich Bodenunebenheiten und der Wind auch davon abgehalten. Unser heutiger Predigttext ist so eine Gipfelbotschaft. Allerdings, wenn wir uns nur den Gipfel anschauen, wird die Botschaft wenig Durchschlagskraft haben. Es ist eigentlich der Weg dahin, der einen den Zugang öffnet und die Botschaft tief ins Herz sinken lässt. Dann aber entfaltet sie eine unglaubliche Kraft. Und dazu möchte ich heute Morgen einladen, diesen Weg mitzugehen und einen Schatz zu entdecken, auf den ich selber nicht mehr verzichten möchte. Die Menschen in der Bibel, die intensive Gottesbegegnungen haben, waren Menschen, die keine Seilbahn in ihrem Leben hatten. Die meisten waren widrigen Umständen ausgesetzt. Sie kämpften gegen Nöte an, manchmal auch gegen selbstverschuldetes Leid. Sie waren so manches Mal weit unten im Tal und kämpften, weinten und klagten sich den Berg hoch. So ging es Mose, David, Elia und vielen anderen Propheten. Viele waren mindestens einmal in ihrem Leben so weit, dass sie lieber sofort sterben wollten, als noch einen einzigen Tag länger ihr Leid zu ertragen. Und das war nicht nur so dahingesagt. Sie haben Unterschiedliches erlebt. Krieg und Hunger, Tod, Folter, Leid, Burnout, geliebte Menschen, die verstorben sind. Die tiefsten Tiefen, die menschliches Leben mit sich bringen können. Wie überlebt die Seele in solchen Zeiten und wie kann sie an Gott glauben, der liebt und mächtig ist, obwohl alles zerbricht und Gott scheinbar schweigt? Auch Jeremia, um den es heute geht, erging es so. Warum? Weil er die Wahrheit sagte, weil er das tat, was Gott wollte. Er kritisierte die Menschen und forderte sie auf, ihr Leben zu ändern. Andernfalls würden sie alles verlieren. Der Feind würde sie angreifen und Gott würde sie nicht schützen können, wenn sie an ihrer Rebellion festhalten würden. Hunger, Leid und Verwüstung wären die Folge. Jeremia wurde dafür ausgelacht, misshandelt, gefoltert, eingesperrt, verachtet. Und Jahre später kam es genau so, wie er es prophezeit hatte. Von dem folgenden Leid aber war er nicht ausgespart, obwohl er sich ja an Gottes Lebensweisungen gehalten hatte. Aber er gehörte nun mal zu dem Volk, das sich gegen Gott aufgelehnt hatte. Und so traf ihn alles, was auch die anderen erleiden mussten. Und Jeremia tut, was die Gottesmänner vor ihm auch schon in solchen Situationen getan haben. Er klagte, beklagte sich bei Gott. Biblische Klage ist etwas ganz anderes als Jammern. Das Jammern ist uns allen bekannt und besonders in der Wohlstandsgesellschaft weit verbreitet. Jammern oder Murren drückt eine persönliche Unzufriedenheit aus, was aber nicht existenziell bedrohlich ist. Man fühlt sich ungerecht behandelt, weil der andere mehr hat oder weniger tun muss oder sonst irgendwie sich benachteiligt fühlt. Und es ist ja auch okay, manchmal ein bisschen zu jammern, sich von seinem Gegenüber ein paar ermutigende Worte abzuholen. Das tut auch mal gut. Aber eine jammernde Lebenshaltung, das ist absolut ungesund. Beim Klagen geht es jedoch um die Beschreibung einer Situation, in der man sich ohnmächtig befindet. Man hat das Gefühl, daran zu zerbrechen, kann der Situation aber nicht entfliehen. Das können äußere Umstände wie zum Beispiel Krieg oder soziale Missstände sein. Aber auch anhaltende seelische Belastungen, ein Trauma, Krankheit, Tod. In den sogenannten Klageliedern Jeremias kommt der ganze Frust, die Verzweiflung, die Ohnmacht zum Ausdruck. Und zwar macht er das in 5 Liedern. Und er beschönigt da gar nichts. Im Gegenteil, seine Wortwahl und die verwendeten Bilder sind echt krass. Er gesteht die Schuld seines Volkes vor Gott ganz ehrlich ein. Aber er findet auch echt klare Worte für Gottes Handeln oder auch Nichthandeln. Er beschreibt, was er fühlt und was es mit ihm gemacht hat. Und das ist keine spontan emotionale Explosion, die man da lesen kann. Das sind keine spontan herausgeschleuderte Worte, sondern sie sind mit Bedacht gewählt. Und Jeremia gibt sich regelrecht Mühe in der Formulierung und Gestaltung. Ein Beispiel, die Lieder haben 22 Verse. 22 Buchstaben hat das hebräische Alphabet. Und jeder Vers beginnt mit dem nächstfolgenden Buchstaben des Alphabets. Also das erste mit Aleph, das zweite mit Bet und so weiter. Was für einen Aufwand treibt Jeremia da mit seiner Klage? Im Deutschen haben wir das Sprichwort, da ist alles drin von A bis Z. Und genau das bringt Jeremia hier zum Ausdruck. Die Zerstörung und das Leid reichen von A bis Z. Die Verzweiflung ist allumfassend und nichts ist ausgenommen. Jeremia benutzt den typischen Rahmen einer Totenklage und drückt damit aus, schau hin, mein Gott, so geht's mir, so geht's uns. Und wir sind am Sterben hier. Hier herrscht der Tod, schau hin. Und das soll vor dir nicht in Vergessenheit geraten. Schlimmes, was man erlebt hat oder gerade erlebt, wird nicht besser, indem man es verschweigt, leugnet, schönredet oder man sich ablenkt. Es muss bewusst angeschaut und ausgesprochen werden, so wie es ist und so wie es empfunden wird. Gott hält das aus. Bei ihm muss ich keine Etikette einhalten, weil er sonst beleidigt sein könnte. Ich glaube, emotionslose Gebete machen Gott mehr zu schaffen als die rausgebrüllte Verzweiflung und der beweinte Schmerz. Denn das ist ehrlich. Und es zeigt mehr Ehrfurcht vor Gott als eine vorgespielte Zurückhaltung. Wie hat eigentlich Jesus gebetet? Wie stellen wir uns ihn im Bittgespräch mit unserem Vater vor? Mit Gott? Gelassen? Oder freundlich, routiniert? Wie betet Jesus? In Hebräer 5,7 steht, solange Jesus hier auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Er hat mit Leib und Seele gebetet, unter Schreien und mit Tränen. Können wir uns das vorstellen, so einen emotionalen Jesus? Ganz ehrlich, das fordert mich heraus. Jesus kannte das Gebet im Leiden und erkannte es auch, dass sein Gebet nicht erhört wurde.
so, wie er es gerne gehabt hätte. Sein Flehen im Garten Gethsemane, dass der Kelch doch bitte an ihm vorübergehe. Also es doch einen anderen Weg geben möge als das Kreuz. Das wurde nicht erhört. Wir wissen heute, etwas viel Größeres wurde mit seinem Leiden geboren. Das Kreuz, das allen Menschen zum Heil wird, die es im Glauben annehmen. Und die Auferstehung, die allem Bösen die Macht entzieht. Das war nur möglich durch das Leiden Jesu und das Kreuz. Christoph Schroth hat ein treffendes Bild dafür. Wer mit verbundenen Augen in einen Kreissaal geführt würde, wüsste nicht, ob er nicht in einem Folterkeller gelandet sei. Das Schreien der Frauen hört sich manchmal schrecklich an. Man kann am Schreien nicht hören, dass man sich an einem der schönsten Orte der Welt befindet. Das Schreien der gebärenden Frauen unterscheidet sich in nichts von dem Schreien gequälter Menschen. Die Qualen der Frauen sind echt. Aber der Unterschied zwischen einem Folterkeller und einem Entbindungssaal ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle, zwischen Hoffnungslosigkeit und unbändiger Hoffnung. Im ersten Fall ist das Brüllen und Stöhnen der Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Im anderen Fall ist das Brüllen und Stöhnen die Stimme der Hoffnung. Paulus behauptet in Römer 8, dass das Ächzen, Stöhnen und Schreien dieser ganzen Schöpfung nicht das Schreien im Folterkeller sei. Es ist das Schreien und Stöhnen einer Welt, die in Geburtswehen liegt. Denn alles Geschaffene ist seit dem Sündenfall der Sinnlosigkeit und der Vergänglichkeit ausgeliefert. Es untersteht der Herrschaft des Bösen. Darüber haben wir auf der Jugendfreizeit geredet. Aber Gott hat uns diesen Ausblick und das Versprechen gegeben, dass wir eines Tages von dieser Vergänglichkeit komplett befreit werden und wir vollständig an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Das war Thema am letzten Tag der Freizeit, als wir das Bild mit der Hochzeit erklärt haben. Vielleicht erinnert ihr euch. Wir können auf diese Aussicht vertrauen, weil Jesus auferstanden ist. Er lebt, er macht alles neu und er wird wiederkommen. Und wo wir nur die Schreie der Verzweiflung hören, da hört Gott das Stöhnen einer Schöpfung, die in den Wehen liegt. Wo wir die Qualen einer sterbenden Welt sehen, da sieht Gott die Qualen einer gebärenden Frau. Für die Wahrnehmung dieses Geburtsvorgangs fehlen uns die Ohren und die Augen. Wir können es nicht sehen und hören, was sich da bereits ankündigt. Aber wir wissen es, weil wir das Kreuz kennen und die Auferstehung Jesu. Auch dort hat die neue Schöpfung mit dem Verlassensschrei Jesu begonnen, als er rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das Kreuz ist die Wende. Der Tod ist der Beginn des neuen Lebens. Der Klageschrei Jesu vollendet den Sieg über den Tod, das Leid und den Schmerz. Es ist vollbracht, bekennt Jesus danach. Wir können das vom Kopf her vielleicht ein bisschen verstehen, aber spüren wir das auch? Die neue Schöpfung hat schon begonnen, inmitten der alten. Bist du Christ, ist in dir etwas Neues geboren. Und der Heilige Geist wohnt dort. Er ist der Beweis für uns Christen, dass was Neues am Entstehen ist. Paulus erklärt, weil wir mit dem neuen Leben auch den Heiligen Geist in uns bekommen haben, erkennen wir immer mehr, was alles schiefläuft und durcheinander ist und wo das Böse noch Macht hat. Und wir stöhnen in unserem Inneren, weil wir sehen, was alles zum Himmel schreit, weil es nicht so ist, wie Gott es liebt. Und nun schreit und stöhnt nicht nur die Welt da draußen, sondern auch wir Christen stöhnen und schreien. Wir stehen nicht als unbeteiligte Beobachter neben der Not der Welt, wir stehen mittendrin und leiden mit. Aber unsere Schreie sollen wir verstehen als das Schreien der neuen Geburt. Und wie soll das gehen? In Römer 8, 26 steht: Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Der Heilige Geist seufzt und stöhnt. Nicht nur die Welt und wir, sondern auch der Heilige Geist und damit Gott selbst stöhnt und schreit. Das Leiden wird ein Teil von Gott selbst. Während Jesus als Mensch schreit und selbst eine eigene Stimme hat, hat der Heilige Geist nur unsere Stimme, um sein Stöhnen auszudrücken. Wenn wir beten, betet auch der Heilige Geist. Und wenn wir Schmerzen erleiden, erleidet auch der Heilige Geist Schmerzen. Wohnt der Heilige Geist in dir, betest du nicht allein. Du schreist auch nicht allein. Der Heilige Geist betet und schreit mit dir. Und inmitten unseres Schreins meldet sich das Seufzen des Heiligen Geistes und er flüstert dir damit ins Ohr und erinnert dich, Gott hört dein Schreien und er hört dein Rufen. Keins deiner Gebete geht verloren, kein Seufzen, keine einzige Träne. Denn ich, der Heilige Geist, verewige dein Schreien und Rufen vor Gottes Angesicht. Er kann gar nicht anders, als mich zu hören. Das hier ist das Schreien der neuen Geburt. Es sind die Schmerzensschreie der neuen Schöpfung. Du befindest dich im Kreissaal Gottes. Auch wenn du es nicht spürst und nicht siehst, ich bin der Beweis, dass es die neue Schöpfung gibt. Wir brauchen diese Perspektive des Heiligen Geistes. Denn solange wir nicht von der Hoffnung des Heiligen Geistes angesteckt sind und von seiner Liebe erfüllt sind, solange werden wir die Geburtsschreie immer noch als Folterqualen interpretieren. Die Qualen an sich sind dieselben. Allein der Heilige Geist kann uns ins Herz schreiben, dass hier etwas entsteht, was größer ist als wir selbst. Unfassbar für unsere Augen und Ohren. Allein der Heilige Geist lässt uns in unserem Seufzen und Klagen verstehen, dass Gott mitten in unserem Leiden dabei ist und mit uns betet und schreit. Allein er versichert uns, dass Gott unsere Gebete wirklich erhört. Aber dass die Antwort noch unterwegs ist, weil wir alle noch mitten in der Geburt drinstecken. Und bis dahin, ich kann Gott meine Situation klagen. Ich soll sogar klagen, um die Geburtswehen auszuhalten. Nicht wortlos, nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern im Beten mit allen Mitteln und Emotionen, die uns zur Verfügung stehen. Im Schreien und Weinen und Flehen, mit Aufschreiben oder auch Malen, was ausdrückt, was ich empfinde, mit erhobener Faust oder ausgestreckt auf dem Boden liegend. Der Gebetsraum Ende Oktober soll wieder dazu einladen, über ungewöhnliche Zugänge mit Gott ins Gespräch zu kommen. Weil manchmal fehlen einem einfach die Worte angesichts des Schreckens und der Fassungslosigkeit. Auch Stöhnen und Seufzen ist klagendes Beten und der Heilige Geist übersetzt das für uns. Und auch das ist Ermutigung, sich mit anderen eins zu machen in ihrem Leid und mit ihnen zusammen Gott zu klagen. Denn es verstärkt die Gegenwart des Heiligen Geistes und damit seine hoffnungsvolle Perspektive. Jeremia hat mit Liedern geklagt. Trotz seines extremen Leids konnte er mitten im dritten Lied in Vers 22 bis 26 Folgendes aussprechen, was der heutige Predigttext ist. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist er das Beste, ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Daran hält er sich fest und darauf stellt er sich. Das ist seine Gipfelbotschaft. Die schreit er über die ganze Welt hinaus und in die sichtbare und unsichtbare Welt schreit er es hinein. Weil Gott Gott ist und seine Versprechen hält, kann er mitten im Leid ihm ganz vertrauen und so übernatürliche Stärkung erfahren, die der Heilige Geist schenkt. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Amen. Wir singen das.